Ihr Lieben, wir haben Advent. In unseren Freikirchen hat Advent nicht so die Betonung wie in manchen Landeskirchen, aber nichtsdestotrotz denke ich, wir sollten uns auch mal über ein paar Themen in der Bibel unterhalten, die auch uns daran erinnern, dass wir vorbereitet sein sollten. Denn das ist das Thema von Advent. Advent bedeutet, er kommt. Advent bedeutet, bereit sein. In der Regel geht es natürlich auf Weihnachten zu. Viele haben da kreative Ideen, ja, mit sich beschenken gegenseitig. Ich hatte eben ein Gespräch mit einem Ehepaar, das ich schon lange betreue. Dann sagte sie zu mir, mein Ehemann hat mir einen Adventkalender geschenkt. Und jeden Tag machen wir was zusammen, was Kreatives. Unsere Ehe geht seitdem so gut. Oh, da sind ja nur 2 Tage. Aber es wird ja weitergehen. Schön, kreative Ideen ist doch schön, oder? Ihr Lieben, heute möchte ich euch mit euch einen Text lesen, was mit Advent zu tun hat, mit dem Vorbereitetsein, mit dem Wissen, er kommt. Wie bereiten wir uns auf Jesu Wiederkunft vor? Und bevor ihr denkt, ist es überhaupt aktuell, möchte ich euch sagen, es ist aktueller denn je. Erstens glaube ich, dass Jesus Christus wirklich bald wiederkommt. Und zweitens kann es sehr, sehr schnell gehen. Er kommt schnell für dich, wenn du die Augen zumachst. Ja. Und ich spreche aus Erfahrung. Viele, die mich schon kennen, wissen, vor ein paar Wochen habe ich meinen Schwiegervater beerdigt und es kam sehr überraschend. Es hat mich nochmal ein bisschen wach gemacht. Es ist wirklich nur, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Entweder für alle oder für dich persönlich. Also die Frage, die große Frage für Advent jetzt ist nicht, bist du bereit für Weihnachten, ja, dass wir uns verstehen, sondern bist du bereit, wenn Jesus Christus wiederkommt? Bist du bereit, ihm zu begegnen, sollte er kommen? Er selbst erzählt einen Text oder eine Geschichte in diesem Text für heute, Matthäus Kapitel 25. Wünschen Sie, dass wir den Text lesen? Wenn es nicht geht, ist es nicht schlimm. Wirklich? Vielen Dank. Vielleicht bete ich erst mal zu Beginn. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, was immer aktueller ist. Ein Wort, was uns unsere Seele ernährt, was unseren Glauben stärkt. Ich bete, dass wir heute dein Wort hören, mit Erwartung, mit Bereitschaft, uns verändern zu lassen, damit wir tatsächlich bereit sind, wenn du kommst. Amen. Amen. Okay, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Betonung auf alle, nicht nur die Weisen oder nicht nur die Törichten, sondern alle sind eingeschlafen. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns doch bitte von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Wir sind hier in der Bibel. Was würden wir erwarten, wenn jemand sagt, gib mir? Dass Jesus sagt, sei doch nett, oder? Gib doch, es ist doch Jesus, wir sollen immer geben. Ah, die Geschichte hat leider eine komplizierte Wende. Aber die Klugen antworteten und sprach, nein. Aber die sind nicht böse. Guck mal auf die Begründung. Es würde nicht reichen für uns und für euch. Am Ende muss die Hochzeit gelingen. Denn wenn wir euch geben, dann ist die Hochzeit futsch. Da gibt es kein Licht auf der Hochzeit. Wir werden gleich den Kontext noch beleuchten. Geht doch vielmehr an die Quelle. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Auch hier haben wir nicht unbedingt die nette Wende, die wir erwarten. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch ja gar nicht. Darum sagt Jesus, wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Da kommt jemand. Schnell stellt euch alle auf, rief eines der Mädchen. Sofort sprangen alle andere auf. Sie strichen ihre Kleider glatt und hielten ihre Lampen hoch. Jeder wollte schön aussehen. Alle diese 10 sollten das Brautpaar empfangen und warteten schon voller Ungeduld. Früher, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, die 10 Frauen wollten den Bräutigam heiraten. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ihr seid alle besser drauf als ich. Es war ein Brauch dort, dass man Jungfrau erstmal als Begleiterin für die Braut hatte, aber noch viel mehr. Diese 10 Jungfrauen sollten den Weg beleuchten für den Bräutigam, wenn er zurückkommt mit seiner Braut aus dem Haus von der Braut. Also es war, das Fest war in unterschiedlichen Etappen. Man hat erstmal gefeiert in dem Haus des Bräutigams. Dann ist der Bräutigam zum Haus der Braut gegangen und hat die Braut genommen und kam zurück. Und dann sollte das Fest richtig losgehen. Und für diesen Einzug brauchte man immer so junge Mädchen, die dann mit ihrem Lichten da sind. Es ist ja dunkel, man feiert lang. Das heißt, das war wichtig für die Hochzeit, dass diese 10 Lichter da sind. Ja, mindestens 10. So habe ich mir das gelesen. Also, alle 10 sollten das Brautpaar empfangen und warteten schon voller Ungeduld. Aber auch dieses Mal war es noch vielleicht noch nicht der Bräutigam, sondern nur ein Wanderer. Plötzlich merken sie, oh, der Bräutigam ist immer noch nicht da. Übrigens, die Hochzeit ist für mich als Pfarrer oder als Pastor immer eine Herausforderung. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, nicht in Kamerun, hier in Deutschland, in Odenwald, war 2 Stunden auf eine Braut zu warten. 2, frag mal in meiner Gemeinde. Ja. Eine Hochzeit war zur Zeit Jesu ein großes Fest. Es wurden viele Freunde und Verwandten eingeladen. So war es auch bei dieser Hochzeit hier. Die Gäste warteten schon, alle im Haus des Bräutigams und feierten. Aber der Bräutigam ging noch einmal los. Und was wollte er machen? Denn jetzt ging er zu den Eltern seiner Braut und holte sie dort ab. Draußen warteten also die 10 Mädchen. Sie sollten den Bräutigam mit seiner Braut empfangen. Es war schon abends. Und jenes der Mädchen hatte eine Lampe dabei, damit sie dem Brautpaar den Weg leuchten konnten. Die Mädchen waren bestimmt aufgeregt. Sie wollen alle, dass die Hochzeit ihrer Freundin gelingt. Irgendwann sind sie auch an der Reihe. Sie hatten sich die schönsten Kleider angezogen. Sie hatten sich richtig fein gemacht. Schon seit Wochen bestimmt fiebern sie auf diesen Tag. Sie freuen sich. Und jetzt waren sie bereit für ihre Aufgabe. Naja, Jesus hat diese Geschichte erzählt, um uns etwas Wichtiges zu sagen, ihr Lieben. In dieser langen Geschichte geht es nur um ein Thema. Bereit sein, wenn Jesus kommt. Lass uns mal ein paar Aspekte aus dieser Geschichte mitnehmen und daraus lernen. Aber ich erzähle euch einfach mal den Kontext weiter. Wir warten auf Jesus Christus und bald wird er kommen. Die Frage ist, sind wir dann bereit, wenn er kommt? Die Mädchen waren bereit, dachten sie. Das dachten sie auf jeden Fall. Hatten sie an alles gedacht? Ich vermute, geschminkt waren sie. Das vergisst man nicht. Als Frau in der Hochzeit. Ich vermute, die Kleider waren sauber, die Haare waren schön gemacht, die Schuhe waren geputzt. Alles war dabei, selbst die Lampe war dabei und die Lampen haben geleuchtet. Nur, bei 5 kam der Gedanke, es könnte was anderes kommen. Wer weiß, ob es länger dauert, lass uns für Vorrat sorgen. Bei anderen 5 war es klar, da der Status quo jetzt ist, doch, es leuchtet doch, so kein Problem, muss man übertreiben mit dem Bereitsein. Und da geht's los. Was bedeutet bereit sein für Jesus hier? aus der Geschichte ist es klar, Vorräte zu haben für den schlimmsten Tag. Ich sagte gestern schon, Corona hat viele Gemeinden überrascht. Plötzlich merkt man, tja, so gut vorbereitet war man nicht. Fundament war nicht da. Wenn Gottesdienst nicht mehr stattfinden kann, habe ich keinen Glaube mehr. Ich bete nicht mehr. Oder eine kleine Sache kann uns auseinanderbringen, wie eine Maske, wie eine Einstellung zu Corona. Kann es sein, dass wir nicht genug Vorräte hatten? Also die Mädchen, die klug waren, haben für Öl gesorgt. Sie haben alles getan, damit sie auch mal Vorräte haben. Wir warten auch auf Jesus. Aber wie ist es denn, wenn er sich verspätet? Haben wir Vorräte dabei? Diese Mädchen wussten, der Bräutigam, der wird kommen. Er wird mit seiner Braut kommen. Und fünf haben alles gemacht. Und dann kam die Mitternacht. Um Mitternacht plötzlich wurden die Mädchen von einem lauten Rufen aufgeweckt. Er kommt, er kommt. Alle sind eingeschlafen. Es ist nicht schlimm, als Christ manchmal zu schlafen. Die Frage ist ja nur, hast du genug Vorräte? Jeder von uns wird mal schwach sein. Wir haben Momente, wir können nicht hochkommen. Aber haben wir für Vorräte gesorgt? Was sind denn Vorräte? Darüber sollten wir uns unterhalten. Also um Mitternacht, was passiert? Sie sind eingeschlafen, plötzlich merken sie, wir müssen jetzt aufwachen. Und jetzt kommt die große Wende in der Geschichte. Sie wachen alle auf und merken, du, das reicht nicht mehr, das mit dem Öl. Was machen wir denn? Und die fünf Klugen, sie haben für Vorsorge, für genug gesorgt. Und die anderen fünf betteln. Und die sagen, nee, das geht nicht, denn wir wollen, dass die Hochzeit gelingt. Stell euch mal vor, wir zehn haben kein Licht mehr. Das wäre doch tödlich, oder? Also sagt Jesus am Ende, dann gehen die fünf mit dem Bräutigam, wenn der kommt. Die anderen fünf gehen hin, um Öl zu kaufen und kommen zu spät. Jetzt muss man vielleicht die Geschichte kennen oder den Kontext kennen. Eine Hochzeit, auch in Kamerun, ist nie eine Sache nur von Familie. Eine Hochzeit ist immer ein Stadtfest. Das heißt, da sind alle eingeladen. Ja? Also es ist eine große Party. Aber für bestimmte Feste, wenn man nicht genug Ressourcen hat, macht man die Tür zu. Aber es ist ja nicht so, dass man alle kennt. Es ist nicht nur für Verwandte. Das heißt, es kann sein, dass diese fünf Törichte oder diese fünf gekommen sind. Und es war schon voll, auch wenn es eine gastfreundschaftliche Gesellschaft war, aber es war schon voll und man kannte sie halt nicht. Also dieses Ich kenne euch nicht ist auch mal im Kontext normal. Ich habe mal Hochzeiten gemacht, sogar Beerdigung und dann treffe ich Leute, die sind von der Verwandtschaft gar nicht bekannt. Es ist nicht so schlimm hier. Nur wenn wir das übertragen auf uns. Kann es sein, dass Jesus Christus uns irgendwann mal sagt, ich kenne euch nicht? Sind wir nur auf der Duschreise, wenn wir bei Gott sind, oder sind wir bei Gott im Himmel wirklich bekannt? Wisst ihr, was ich meine? Haben wir so eine Beziehung mit Gott, dass wir uns so nah sind? Oder ist es so, dass Gott fremd für uns ist? Dann könnten vielleicht auch mal diese Sätze irgendwann mal ertönen. Ich kenne euch nicht. Ich rede tatsächlich mit Leuten. Heute Morgen hatten wir ein Treffen mit vielen, die neu gekommen sind in unserer Gemeinde. Und einer sagte zu mir, du dachtest, mit Gott habe ich noch nicht verstanden. Ich möchte gerne an ihn glauben. Aber wie war das mit der Kirche? Da merkte ich, nicht alle, die in der Kirche sind, kennen Jesus Christus. Es ist eine Sache, an ihn zu glauben, in Gottesdienst zu kommen. Eine andere Sache, ihn wirklich zu kennen. Diese Ich kenne euch nicht hat mich sowas von berührt. Ihr Lieben, ich möchte euch einfach mal kurz geben, was wir mitnehmen sollten aus dieser Geschichte. Das Erste, Jesus erzählt diese Geschichte, damit wir alle klug werden. Niemand von uns soll wie ein törichtes Mädchen sein. Das heißt, das Ziel von Jesus ist, dass wir alle bei der Hochzeit des Lammes sind. Sag Amen dazu.
Amen.
Jesus möchte, dass du bereit bist, wenn er wiederkommt. Er möchte das. Er möchte dich. Er ist in dich verliebt. Er ist nicht darauf aus, dass du verloren gehst oder dass du ihm nicht begegnen kannst. Er möchte, dass du klug bist. Das Zweite, warten war noch nie einfach. Es war noch nie einfach. in unserer Gemeinde, ich bin seit 10, 12 Jahren da und wir beten für ein Gebäude. Wir haben immer noch kein Gebäude, es ist nie einfach zu warten. Ich habe meiner Tochter gesagt, die Oma kommt. Ich habe den Fehler gemacht, ihr das Anfang des Jahres zu sagen. Die Oma soll dann im Sommer kommen. Und jeden Tag kam dann die Frage, Papa, wann kommt die Oma? Ich sage, Sommer, im Sommer, hast du gehört? Ja, heute scheint doch die Sonne, wann kommt denn endlich mal die Oma? Da habe ich gemerkt, warten ist nicht einfach, ihr Lieben. Wer von euch wartet gerne? Gestern war ich auf dem Weihnachtsmarkt und dann wollte ich meine Tochter eine Kreppe holen. Und dann ging ich hin, ich habe ihr versprochen, dann komme ich, sehe eine Schlange mit 15 Leuten bei der Kälte. Ich bin Afrikaner, ihr Lieben, das ging nicht gut. Dann habe ich mich umgedreht und sagte, Süße, wie wäre es mit einem Brötchen mit Wurst? Denn da warten in der Kälte, das möchte ich nicht. Ihr Lieben, aber in der Bibel heißt es, die auf den Herrn warten, was passiert mit denen? Sie kriegen neue Kraft. Also das, was uns unangenehm ist, ist bei Gott eher angenehm. Warum? Das Warten ist ein Glaubenszeichen. Wenn wir als Christen sagen, wir warten auf die Wiederkunft Jesu, proklamieren wir dadurch, wir glauben, dass er wiederkommt. Jemand, der gar nicht glaubt, dass er wiederkommt, wartet gar nicht. Das heißt, jemand, der wartet, drückt schon Glauben aus. Und das ist toll, wir sollen warten. Und ich möchte für euch auch persönlich sagen, jeder von uns hat mal eine Sache, die er zu Gott gebetet hat, ein Gebetsanliegen. Und er bleibt dran und sagt, Gott, wann wirkst du endlich? Ich möchte dir sagen, das Warten ist kein schlechtes Zeichen. Das Warten ist eher ein gutes Zeichen. Wenn Gott kommt und dir begegnet, wirst du glücklich sein. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Es lohnt sich, auf ihn zu warten. Und als Gemeinde, lasst uns warten, diese nahe Erwartung haben. Jede Generation, die Erweckung in der Gemeinde erlebt hat, war geprägt von einer nahen Erwartung. Es ist nicht schlimm, es ist kein psychologisches Spiel, was Gott mit uns spielt. Aber wenn wir wissen, dass Jesus bald wiederkommt, leben wir anders, als wenn wir denken, ach, wer weiß, ob er überhaupt kommt oder nicht kommt. Denn sobald die Naherwartung zu weit ist, denken wir, wir können ja leben, wie wir wollen. Ist doch egal. Wenn wir aber wissen, er kommt bald, er kommt wirklich, leben wir anders. Wir schätzen jede Minute anders. Wir suchen ihn. Also das Warten ist wichtig. Bitte hör nicht auf zu warten. Hör nicht auf zu warten. Für deine Gebetsanliegen, aber auch für Jesus Christus. Das Dritte, was wir hier lernen, ist, dass wir alle, kein Problem, ich vermute mal, einschlafen können. Ja? Es ist okay, einzuschlafen. Lass uns mal geduldig miteinander sein. Die fünf Klugen, die fünf Törichten, es war zu dunkel, dann sind sie eingeschlafen. Ich kenne Christen, die zu mir sagen, ich habe nie schlechte Momente. Ich bin immer auf dem Berg, ich bin ein Siegreicher, mit Jesus unterwegs. Hab Angst vor solchen Christen. Das ist nicht gut. Entweder ist es nur Gelabere oder sie wissen nicht, was das echte christliche Leben bedeutet. Selbst ein Paulus hatte Momente, da fragt er sich, ja, was ist denn mit mir los? Ich muss immer kämpfen mit der Sünde. Jesus Christus selbst brauchte die Hilfe von einem Engel, der ihn ermutigt. Es gibt Momente, da schlafen wir ein und es ist nicht schlimm. Das Problem ist ja nur, bleib nicht im Tal, mach weiter. Manchmal hast du das Gefühl, ich bin jetzt depressiv, es geht ja gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, Gott, du bist weit weg von mir. Du bist in guter Gesellschaft. Solche Momente habe ich als Pastor. In der Bibel haben die großen Männer Gottes solche Momente gehabt. Es ist okay, ab und zu mal Schlafmomente zu haben. Aber wach auf. Wach auf. Komm wieder und sag, ich warte wieder. Ich bin wieder da. Ich werde nicht aufhören. Ich werde mich nicht von Gott entfernen. Ich werde eher zu ihm hinrennen, selbst wenn ich nicht alles verstehe. Und das, was wir noch auch lernen, Jesus Christus möchte mit dieser Geschichte was ganz Klares sagen. Es kommt eine große Hochzeit. Und zwar nicht von mir, nicht von dir, nicht von deinen Kindern, sondern die Hochzeit des Lammes. Die Braut Christi wird irgendwann mal einen Einzug haben in den Himmel. Irgendwann bist du und ich, wir sind die Ortsgemeinde, die Braut Christi. Und wir werden mit ihm, Jesus wird uns vor seinem Vater vorstellen. Und die Bibel sagt, wir werden ohne Flecken sein. Die Gemeinde wird perfekt sein. Es gibt einen Tag, wo wir alle vor Gott sind. Die Frage ist ja, wie diese 10 Jungfrauen, sind wir bereit dann? Werden wir dabei sein? Wirst du dabei sein?
bei der großen Hochzeit des Lammes. Lass uns neu daran glauben. Es kommt was Gutes. Es kommt die große Hochzeit. Da werden wir Party feiern, dabei sein. Und dann weiter. Öl muss an der Quelle geholt werden. Ihr Lieben, es ist mir ganz wichtig. Die fünf Klugen sagen nicht, okay, teilen wir uns das mal. Weißt du was? Vorrat für deinen Glauben kann ich dir nicht geben. Selbst wenn ich euer Pastor wäre und ich würde jeden Tag zu dir kommen und dir Bibel lesen, ich kann dir dein Glauben nicht geben. Dein Öl musst du selber an der Quelle holen. Damit du für Jesus Christus brennen kannst, ist nicht deine Gemeindeleitung schuld, ist nicht dein Ehepartner schuld, damit du im Glauben Feuer fängst, du bist selber dafür verantwortlich. Einer sagte mal zu mir in der Gemeinde, ich werde hier nicht genug ernährt. Ich glaube, ich muss mal woanders hin. Ich sagte, das ist interessant. Da wünsche ich dir, dass du auch zu Hause genug zu essen kriegst. Es ist auch okay. Ja? Du kannst dich selbst ernähren. Oft denken wir, andere müssen mich motivieren. Nein, für dein Öl bist du selbst verantwortlich. Und jetzt ist die gute Nachricht. Der Heilige Geist ist für dich da, steht zur Verfügung. Such die Kraft des Heiligen Geistes für dich selbst. Du bist dafür verantwortlich, dass dein Öl genug ist. Sag mal Amen dazu.
Amen.
Ja, ich merke Amen. Gerade, es ist ein bisschen hart, ja. Ja, was ich natürlich dazu sagen kann, wenn wir gemeinsam öfter kommen, dann ist das Feuer einfacher. Dann ist es einfacher, dass wir brennen. Bitte verlass die Gemeinschaft nicht. Manchmal ist man alleine und man merkt, ich komme nicht mehr weiter. Dann komm, lass uns miteinander kommen. Es ist klar, wenn wir zusammenkommen, ist die Leidenschaft ansteckend. Aber ich möchte nur davor warnen, immer andere dafür verantwortlich zu machen, wie es in meinem geistigen Leben aussieht. Das ist falsch, das stimmt gar nicht. Ja? Vorrat ist keine Option. Ihr Lieben, mit Vorrat meine ich, jetzt sage ich nochmal, mit Vorrat meine ich, in den guten Zeiten sorgst du für die schlechten Zeiten. Das ist Vorrat. Es leuchtet, deine Lampe leuchtet jetzt, aber du überlegst, was ist, wenn es nicht leuchtet? Jetzt frage ich euch, ich habe, als ich mich vorbereitet habe, nochmal deutsche Regierung und Vorräte, da werdet ihr viel finden, für Katastrophen und so weiter, es gibt viele Empfehlungen. Da habe ich gedacht, ach du Siri, du bist nicht authentisch, du predigst selber, in deinem Keller ist nichts Vorrat, ja. Irgendwie für wie viele Tage oder so, habe ich mir eigentlich sogar aufgeschrieben, alles, für wie viele Tage muss man da mal was haben, das ist ja ein Riesending, was man da vorrätig haben soll, für 10 Tage. Essen und Trinken, 2 Liter Flüssigkeit pro Person, 2000 wie viel Kilokalorien, das ist schon interessant, ne? Dass ein paar Leute sich da Gedanken machen. Aber wie ist es für uns als Christen? Machen wir uns auch Gedanken, wie viele Vorräte wir haben? Eins sage ich dir, fang an, in der Bibel zu lesen, bewusst Gott nach Worte für dich zu fragen, selbst wenn alles okay ist, selbst wenn du kein Gebetsanliegen hast, selbst wenn du keine Not hast, und schreib es auf, was Gott dir sagt. In solchen Momenten, wenn dich was anspricht, schreib es mal auf. Und wenn du mit jemandem betest, du hast das Gefühl, irgendwas ist gekommen, schreib es bitte auf. Bete für dich selbst, bete für deine Familie, auch ohne Not. Denn dieses Gebet ist in ein Konto eingezahlt. Und in Momenten, wo du da stehst und du weißt nicht mehr, wie du beten sollst, werden diese Gebete dich dann durchtragen. Das nennt man Vorrat, ihr Lieben. Und das ist wichtig. Und für uns in Deutschland heißt es, in solchen Momenten, wo wir Freiheit haben, lass uns nicht die Versammlung verlassen. Denn es kommen Zeiten, da werden wir vielleicht keine Möglichkeit haben, uns zu treffen. Ihr habt schon gemerkt in meinen Predigten, ich ringe mit Menschen, die zu mir sagen, ich bleibe zu Hause, ich gucke YouTube. Ich sage, es ist schön für dich, aber weißt du, dass man noch Freiheit hat, um einen Gottesdienst zu gehen? Weißt du, wie lange das geht? Solange es möglich ist, mach bitte Vorrat. Geh mal mit Menschen zusammen und lass dein Feuer, dein Öl genug sein. Das ist wichtig, ihr Lieben. Lass uns vorbereitet sein, vorher. Da muss ich euch unbedingt was erzählen, was mir heute Morgen noch passiert ist. Gestern Abend, als ich von hier wegging, sagte mir einer aus unserer Gemeinde, Cyril, ich wünsche mir morgen früh bei unserem Kennenlernen-Frühstück, dass du ein Vers für jeden Gast, jeder Neue in unserer Gemeinde aussuchst.
dachte ich, bin jetzt müde und fertig. Und dann kam ich auf eine Idee. Auf Französisch habe ich viele Bibelversen auswendig gelernt in meiner Jugend. Ich dachte, ich werde es einfach mal aus dem Ärmel schütteln. Da sind ja 20 Leute. Heute früh hatten wir so eine 20 Frühstück Leute, die da kamen. Und wir wollten für sie beten, für jeden Einzelnen. Da dachte ich, ach, ich bereite mich gar nicht vor. Ich gehe einfach mal hin. Dann werde ich auf Französisch schnell Johannes 3 und so weiter mal schnell machen. Das wird schon keiner merken. Und dann um 5 Uhr wache ich auf. Dann merke ich, das kennt ihr auch, diese Stimme des Heiligen Geistes, die nicht so laut ist, aber deutlich. Lieber Cyril, heute Abend predigst du in Babenhausen, da geht es um Vorbereitetzeit. Und du wirst in deine eigene Gemeinde gehen, du bist nicht mal vorbereitet. Meinst du, ist es vorbildlich? Ich helfe dir. Ich habe zwar ausgeschmückt, aber es war so ein Gefühl, was ich hatte. Ja? Ich bin tatsächlich runtergegangen. Ich habe meinen Laptop geholt und betete für die Namen, die man mir geschickt hat. Und da kamen Bibelversen. Und heute früh, ungelogen, da betete ich für einen Arzt, der neu bei uns ist. Und dann fängt er an zu weinen. Dann lese ich ihm seinen Bibelvers. Da sagt er, man kann sich nicht vor Gott verstecken, oder? Und seine Frau weint. Da sagt sie, das ist der Bibelvers, der ihn begleitet, seitdem er ein kleines Kind ist. Und heulen und heulen und heulen. Ein Ehepaar, was zusammengekommen ist, dann lese ich den Bibelvers für die Frau. Da fange ich sie auch an zu heulen. Das ist unser Trauerspruch. Wie konntest du das wissen? Eins sage ich euch. Wenn wir zu Gott gehen, mit leeren Gefäßen, und sagen, wir brauchen dein Öl, wir wollen vorbereitet sein, wird er uns nicht enttäuschen. Das wird er nicht machen. Lass uns bereit sein. Das nächste, Vorrat kann Leben retten. Das sei ein Fehler, sorry. Vorrat kann richtig Lebens retten. Ich habe einen in unserer Gemeinde, der im Alltag war und meinte, es gibt viele Leute, die haben es nicht geschafft, nur weil sie nicht rechtzeitig informiert wurden. Ja? Es ist wichtig, wenn wir einfach Informationen rechtzeitig haben, die wir brauchen, wenn Notzeiten kommen. Es kann tatsächlich Leben retten. Die deutsche Regierung empfiehlt Vorrat. Das ist wichtig. Und jetzt, als ich mich vorbereitet habe, dachte ich, ich sage euch eins. Wenn ich hier sage, Vorrat kann Leben retten, muss ich dazu unbedingt sagen, guter Vorrat kann Leben retten. Denn wir haben in unserem Herzen alle Vorräte, die uns manchmal eher das Leben schwer machen. Ich habe hier geschrieben, Kindheit, Erinnerung, Enttäuschungen, Bitterkeit, Wut. Ich rede mit vielen Christen, sie haben viel Vorrat im Leben. Da ist aber kein Vorrat an Glauben und an Hoffnung. Es ist Vorrat an Verletzungen, da brauchst du nur Pips machen. Dann hörst du alle Geschichten von Christen, die sie enttäuscht haben, wie die Macht missbrauchen und so weiter. Ich möchte dir heute sagen, bitte leer deine Seele mit falschem Vorrat. Und tu mal rein, richtige Vorräte. Bitte, bau deine Hoffnung auf, dein Glauben auf. Bau auch deine Erwartung an Gott auf. Bitte fang wieder an, Vertrauensvorschuss zu geben an Gott und an Gemeinde. Bleib nicht in deiner Enttäuschung. Lass nicht irgendwann mal in der Not eher schlechte und Giftvorrat rauskommen, dann das wäre nicht schön. Ich habe mit vielen auch in den letzten Zeit gesprochen, die mir immer wieder sagen, weißt du, Cyril, das kommt bestimmt aus meiner Kindheit. Das und das hatte ich mal gemacht, deswegen bin ich immer negativ. Deswegen sagte ich, nein, ich schmeiße diese Art von Vorräte weg aus meiner Seele. Ich möchte Galater Kapitel 5, Vers 22 als Vorrat haben. Liebe, Güte und all das, was wir als Frucht des Geistes bezeichnen. Denn wenn wir unsere Seele damit füllen, da geht uns gut und wir sind vorbereitet für die Notzeiten. Ihr Lieben, genauso ist es auch, wenn wir für Jesus leuchten wollen. Vorrat war hier an Öl. Ich möchte euch ermutigen, die 5 Klugen hier, sie konnten ihre Lampen leuchten lassen, weil sie genug Öl hatten. Manchmal habe ich das Gefühl, als Christen leuchten wir nicht, weil wir dunkle Flecken in unserer Seele haben. Wir haben Sachen, die wir noch verstecken. Ja, das darf niemand wissen. Da ist diese dunkle Flecken, darüber rede ich mit niemandem. Wenn du wirklich scheinen und leuchten willst, dann lass das Öl des Heiligen Geistes nicht nur deine Sünde vergeben, sondern sei authentisch, bring die Sachen auf den Tisch. Es ist doch so schön, frei zu leben. Es bringt doch nichts, wenn du immer das Gefühl hast, ich kann nicht echte Freude empfinden, weil irgendwas dich zurückzieht. Da ist eine dunklere Sache, eine dunklere Seite von dir. Sei authentisch, brenne für Jesus 100%. Es ist möglich, er vergibt dir, er erinnert sich nicht mehr an deine Sünde. So einem Gott dienen wir. Wenn er bereit ist, dir zu vergeben, kannst du dir selbst vergeben und schön leuchten. Amen?
Amen.
Bereit sein ist wichtig. Es ist auch eine Frage der Strategie, habe ich hier geschrieben. Oft denken wir, es ist eine Frage vom Geist. Es gibt geistliche Menschen, es gibt ja Theologen. Ja, der Johannes, schön, dass du da bist. Ich habe dich irgendwann begrüßt. Ja. Bereit zu sein, wenn Jesus Christus kommt, hat nicht mit Theologiestudium zu tun, hat nicht mit viel Bibellesen, mit Gebet und so. Es hat mit Strategie zu tun. Einfach Strategie. In der guten Zeiten. Diszipliniert, Vorräte, gute Vorräte anhäufen. Und dann in der Not wirst du genug haben. Sag Amen dazu. Eine einfache Strategie. Rechtzeitig dafür sorgen, dass dein Glaube, wenn es hart wird und stark bleibt. Okay. Der nächste Punkt ist nicht so schön, aber das sage ich euch trotzdem. Ich bin in vielen Gremien, wo Leute das nochmal bezweifeln, ja. Cyril, ist aber schön, was du glaubst, aber an so einen Gott glaube ich nicht, hat mir ein Gelehrter gesagt. Am Ende kommen alle in den Himmel, Cyril, wir werden sehen. Ist schon interessant, das wünsche ich mir auch, dass es so wäre, dass es am Ende eh egal ist. Nur wir glauben an das, was in der Bibel steht, und in der Bibel steht, es gibt ein zu spät. Es gibt wohl ein zu spät. Es gibt wohl ein zu spät. Es gibt wirklich ein zu spät. Lass uns füreinander beten, für unsere Kinder, unsere Verwandten, dass sie Jesus Christus finden. Es gibt ein zu spät. Für uns als Christen, lass uns wirklich bereit sein. Es gibt ein zu spät. Ich muss kurz erzählen, mein Schwiegervater ist verstorben. Der hat alles vorbereitet, was das Geistliche angeht. Bei seiner Beerdigung habe ich selten erlebt. Das ganze Dorf kam. Sie haben so gut über ihn gesprochen. Was er aber nicht vorbereitet hat, er wusste nicht, dass er weggeht, das waren seine Papiere. Ich kämpfe mit meiner Frau um ein Leasing-Auto, wir finden gar nicht, wo das was sein könnte. Es gibt wohl manchmal ein zu spät, selbst in unserem Leben. Man braucht jetzt einen Erbschein, weiß ich. Da habe ich auch gedacht, das ist schon interessant. Irgendwann hat er die Augen zu und er ist nicht mehr erreichbar. Die Passwörter findet man nun nicht mehr. Es gibt auch ein zu spät manchmal, ja. Aber diese Art von zu spät hier ist grammatischer. Lass uns nicht da rein geraten. Und der letzte Punkt, dann möchte ich, dass wir miteinander beten. Jesus kommt tatsächlich bald. Bist du bereit? Wollen wir mal aufstehen und miteinander beten. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr zugeballert mit Informationen. Eine nette Geschichte, die Jesus Christus erzählt, mit einem klaren Skopus, einem klaren Ziel, nur um zu fragen, bist du bereit? Es ist möglich, bereit zu sein. Das ist alles, was er sagt. Der letzte Vers. Darum, sagt Jesus, wacht, aktiv sein. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Lass uns wachen, bereit sein. Lass uns die Augen schließen und Gott sagen, bitte füll mein Herz mit deinem Öl. Heiliger Geist, füll mich mit deinem Vorhat. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Wir kommen alle zu dir und wollen um Vergebung bitten, wenn wir falsche Prioritäten gesetzt haben. Sehr oft vergessen wir diese Dringlichkeit, dass du tatsächlich bald wiederkommst. an die, in diese Adventszeit wollen wir uns daran erinnern, dass du tatsächlich kommst. Nicht mehr als Baby in der Krippe, sondern als der Bräutigam, um deine Braut, die Gemeinde, zu holen, damit wir das Fest des Lammes gemeinsam feiern. Ich bete, dass jeder einzelne von uns, dass du uns hilfst, vorbereitet zu sein. Bei jedem bedeutet es was anderes, Herr. Aber wir wollen Vorräte haben an Glauben, in guten Zeiten dich suchen, dich kennen, in deinem Wort forschen, treu sein, damit wir in schlimmen Zeiten trotzdem an deine Hoffnung und deine Liebe festhalten. Stärke du alle, die gerade durch dürre Zeiten gehen, und schenke neue Hoffnung, neue Ausrichtung. Auch für diese Gemeinde in Babenhausen, Herr, schenke du einen Durchbruch im Namen Jesu. Amen. Mm-hmm.